Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon ist Simon Loy. Die Schweiz und die USA haben ihre Verhandlungen zum US-Steuergesetz FATCA abgeschlossen. Schweizer Banken sollen den USA Informationen über ihre US-Kunden liefern. Der Bundesrat korrigiert, was Ex-Finanzminister Merz angerichtet hat, die Unternehmenssteuerreform 2. Die millionenschweren Steuerausfälle sollen aufgefangen werden. Uli Maurer, Home Alone, zumindest fast und selbst gewählt. Der künftige Bundespräsident will sich bei Auslandreisen zurückhalten, zugunsten von Außenminister Burkhalter. Im Tagesgespräch werden wir heute ein bisschen sentimental. I left my heart in San Francisco. Unser USA-Korrespondent Max Ackermann kehrt von San Francisco zurück in die Schweiz. Nach 6 Jahren in den USA hat er so einiges zu erzählen. Er tut's um eins. FATCA, dieses US-Gesetz will alle US-Bürger weltweit dazu bringen, in den USA Steuern zu zahlen. Die USA machen Druck auf alle Staaten, auch auf die Schweiz. Gestern nun haben sich die Schweiz und die USA in Washington geeinigt. Ein Abkommen ist aufgesetzt. Die größeren Schweizer Banken sollen künftig die Kontodaten von US-Bürgern direkt in die USA übermitteln. Dominik Meyer aus dem Bundeshaus.
Die Schweiz und die USA sind sich einig, ein Abkommen zu FATCA ist paraffiert, fertig verhandelt. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf zeigt sich im Gespräch mit Radio DRS zufrieden.
Ja, es ist insofern ein Erfolg, als wir jetzt eine Lösung haben, die der Finanzbranche mindestens ermöglicht, ohne Schwierigkeiten weiter ihre Geschäfte tätigen zu können.
Schweizer Banken sollen künftig die Kontodaten von Kunden, die in den USA steuerpflichtig sind, direkt übermitteln an die US-Steuerbehörde IRS. Ausgenommen von der Lieferpflicht sind offenbar ein Großteil der Inlandsbanken, der Regionalbanken sowie Versicherungen und Pensionskassen. Bankkunden, deren Daten in die USA geliefert werden müssen, können zwar ihr Veto einlegen, doch die USA können ihnen über ein Amtshilfegesuch auf die Spur kommen.
Sie können eine Gruppenanfrage stellen gegenüber der Schweiz und wir sind verpflichtet, Ihnen entsprechende Auskünfte dann zu erteilen.
Die Bundespräsidentin hält Details des Abkommens noch geheim. Der Vertrag wird ins Parlament kommen und Anfang 2014 soll er in Kraft sein. Die USA haben diese Frist gesetzt. Ohne Einigung hätten hohe Strafsteuern gedroht für US-Vermögen auf Schweizer Banken. Ursprünglich wollte der Bundesrat erst einlenken, wenn es gleichzeitig auch eine Einigung gibt im Steuerstreit zwischen den USA und 11 Schweizer Banken.
Darauf haben wir verzichtet, weil der Bankenbereich, der Versicherungsbereich darauf angewiesen ist, dass die FATCA-Lösung auf 2014 umgesetzt werden kann.
Das Abkommen sei aber die Basis für einen Durchbruch, auch im Steuerstreit, sagt die Bundespräsidentin. Bürgerliche Parlamentarier hatten verlangt, dass es rasch gehe bei FATCA und dass es keine Verknüpfung gebe mit dem Steuerstreit. Dementsprechend sind sie zufrieden. Zum Beispiel Hannes Germann von der SVP. Er ist Präsident der Außenpolitischen Kommission des Ständerats.
Es ist einfach die Kraft des Faktischen. Niemand kann es sich leisten, mit den USA sich anzulegen. Und in diesem Sinne hat die Schweiz halt vorausschauend gehandelt.
Auch CVP-Ständerat Pirmin Bischoff ist zufrieden.
Das ist ein gutes Verhandlungsergebnis. Wenn diese Paraffierung nicht gelungen wäre, hätte die Gefahr bestanden, dass viele Schweizer Finanzinstitute unter grossen amerikanischen Druck gekommen wären.
Die Linke kämpft für automatische Bankdatenlieferungen, wie sie jetzt mit FATCA kommen. Dennoch ist SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer nur halb zufrieden.
Es ist ein Meilenstein in Richtung automatischer Informationsaustausch, das ist das Positive. Das Negative ist, dass umgekehrt die Schweiz keinen Zugriff hat auf US-Steuerdaten und das werden wir einfordern im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum Abkommen.
Voraussichtlich im Sommer kommt FATCA ins Parlament.
Dominik Meyer hat berichtet. Nun weitere wichtige Meldungen mit Daniel Hofer aus der Nachrichtenredaktion.
Der Ständerat will die Steuerausfälle kompensieren, die durch die sogenannte Unternehmenssteuerreform 2 entstanden sind. Allein im letzten Jahr betrugen die Ausfälle beim Bund und den Kantonen mehr als 1 Milliarde Franken. Der Ständerat hat deshalb den Bundesrat beauftragt, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Auch der Nationalrat muss das Thema noch behandeln. Das Volk hatte die Unternehmenssteuerreform 2 vor 4 Jahren äußerst knapp gutgeheißen. Die Abstimmungsunterlagen informierten jedoch nicht vollständig über die Folgen, insbesondere über die Höhe der zu erwartenden Steuerausfälle. Die Verwendung gestohlener elektronischer Bankdaten soll strafbar werden. Der Ständerat hat beschlossen, dass nicht nur der Diebstahl der Daten, sondern auch deren Verwendung und Weitergabe bestraft wird. Die Vorlage geht in den Nationalrat. Zum Nationalrat. Dieser debattiert seit über 4 Stunden über die Volkswahl des Bundesrats, wie dies die SVP in ihrer Volksinitiative verlangt. Bundesrat und Ständerat lehnen die Initiative ab, ebenso die vorberatende Kommission des Nationalrats. Für die Debatte trugen sich 38 Rednerinnen und Redner ein. SVP-Nationalrat Christoph Mörgerli sagte, eine Volkswahl des Bundesrats mache Sinn. Das Volk entscheide ja auch in den Kantonen über seine Regierung.
In sämtlichen Kantonen der Eidgenossenschaft wird die Regierung direkt durch das Volk gewählt. Niemand will heute in keinem Kanton dies ändern.
Dagegen sprach sich SP-Nationalrat Andreas Gross aus. Würde der Bundesrat vom Volk gewählt, hätte das auch negative Folgen.
Weil dann noch mehr jeder Bundesrat um seine Wiederwahl besorgt wäre und nicht auf das Ganze schaut und sich als Teil eines Ganzen versteht.
Soweit SP-Nationalrat Andreas Gross. Wenn Ueli Maurer nächstes Jahr Bundespräsident ist, wird er sich mit Auslandreisen zurückhalten. Im Gegenzug wird Außenminister Burkhalter vermehrt Kontakte im Ausland knüpfen. Die beiden Bundesräte haben eine entsprechende Abmachung getroffen, wie Maurer und Burkhalter gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigen. Die Kantone und Gemeinden ziehen nächstes Jahr gesamthaft praktisch gleich viel Steuern ein wie dieses Jahr. Im Schnitt sind dies 26,7% des wirtschaftlichen Potenzials der Steuerpflichtigen, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung mitteilt. Außerdem zeigen die Zahlen, dass nächstes Jahr in 18 Kantonen die Steuern sinken, in 8 dagegen steigen sie. Die Schweiz sei bereit, ihren Beitrag gegen die globale Erwärmung zu leisten, verlange aber, dass sich die übrigen Mitgliedstaaten der UNO-Klimarahmenkonvention ebenfalls zu weiteren Schritten verpflichten. Das sagte der Direktor des Bundesamtes für Umwelt, Bruno Oberle, vor den Medien in Doha, wo gegenwärtig der Weltklimagipfel stattfindet. Oberle unterstrich das ehrgeizige Ziel der Schweiz, mit dem revidierten CO2-Gesetz die Emissionen bis zum Jahr 2020 um 20% zu senken, verglichen mit 1992. Die Staatsanwaltschaft im deutschen Bochum hat eine gekaufte Steuersünder-CD ausgewertet. Sie bestätigt Medienberichte, wonach massive Betrügereien deutscher Kunden der Grossbank UBS aufgedeckt wurden. Bis jetzt seien keine 10% der Daten ausgewertet worden und die Steuerhinterziehungen beliefen sich bereits auf rund 200 Millionen Euro. Feiertag für die Schweizer Literatur. Erstmals hat das Bundesamt für Kultur die Träger der eidgenössischen Literaturpreise bekannt gegeben. 236 Bewerbungen waren eingegangen, geehrt werden 8 Personen, 4 deutschsprachige, 3 französischsprachige und 1 italienischsprachige. Die Namen Irena Bresner, Arno Kamenisch, Thilo Krause, Matthias Tschocke, Marius Daniel Popescu, Katrin Safonov, Frederik Vandeleer und Massimo Davidi. Alle Auszeichnungen sind mit je 25.000 Franken dotiert. Vergeben werden die Preise an den nächsten Solothurner Literaturtagen. Iran hat eine Aufklärungsdrohne der USA unter seine Kontrolle gebracht. Die iranischen Behörden teilten mit, es sei ihnen gelungen, die Steuerung der Drohne zu übernehmen, als sie in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Die USA widersprechen der iranischen Darstellung. Der US Navy sei kein Verlust einer Drohne bekannt. In höheren Gebieten der Schweiz gab es in der Nacht heftigen Schneefall. Er führte zu Unterbrüchen im Straßen- und Schienenverkehr. So war die Gotthardautobahn im Nordtessin für den Schwerverkehr in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt. Seit gestern Mittag gab es in der Schweiz weit über 100 Verkehrsunfälle. Besonders viel Schnee fiel im Rhonetal und im Mittel- und Oberwallis.
12.40 Uhr im Rendezvous geht's mit diesen Themen weiter. Der Ständerat ist daran, den Scherbenhaufen Unternehmenssteuerreform 2 zusammenzuwischen und zu kitten, was man noch kitten und flicken kann. Dann schauen wir nach Ägypten, genau nach Kairo. Wir sehen und hören eine zornige Opposition und eine Stadt, die sich auf einen großen Protesttag vorbereitet. Weiter in der Sendung. Erste und zweite Säule machen in 18 Jahren zusammen über 100 Milliarden Defizit, wenn die Altersvorsorge nicht schnell und gründlich umgebaut wird. Der Warnruf von der Universität St. Gallen. Schließlich 20 Jahre EWR-Nein. Was sagt einer der höchsten EU-Politiker zum nicht ganz einfachen Verhältnis Schweiz-Europa?
Am Ende wäre, wenn man mal die lange Liste nimmt, 120 bilateralen Abkommen, die Schweiz eigentlich ein volles Mitglied der Europäischen Union, ohne ein volles Mitglied der Europäischen Union zu sein.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz im Interview. All das nach Börse und Wetter, bitte Daniel Hofer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.871 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.21,22 gehandelt, der Dollar zu 92,69 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag gibt es immer wieder Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt wieder bis ins Flachland. In den Alpentälern schneit es zum Teil noch anhaltend. Die Höchsttemperaturen liegen um 3 Grad, dazu bläst teils kräftiger Westwind. Im Süden ist es am Nachmittag mit ein paar Aufhellungen meist trocken. Die Temperatur steigt auf 7 Grad. Am Mittwoch bleibt es im Norden wechselhaft mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Im Laufe des Donnerstags gibt es vor allem im Flachland sonnige Abschnitte. Im Osten schneit es noch bis am Abend. Im Süden ist es ziemlich sonnig. In den Bergen gibt es aus Norden etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 0 und 3, im Süden maximal 9 Grad.
Noch immer beschäftigt die Ära des ehemaligen Finanzministers Hans-Rudolf Merz die Politik, auch wenn dieser schon seit 2 Jahren nicht mehr im Amt ist. Der Ärger über die überraschend großen Steuerausfälle seiner Unternehmenssteuerreform 2 ist nach wie vor groß. Gegen diese Steuerausfälle muss etwas getan werden. Darin sind sich Ständerat und Bundesrat nun einig. Und die Finanzministerin weiß auch schon in etwa, was man tun muss. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Dass weder der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz noch die Amtsdirektoren in seinem Departement noch das Abstimmungsbüchlein Politik und Bevölkerung vor den drohenden Steuerausfällen gewarnt hatten, das stößt den Parlamentariern noch immer sauer auf. Die Unternehmen würden munter nach dem neuen Gesetz wirtschaften, so CVP-Ständerat Konrad Graber. Sie schütten nicht mehr Dividenden aus, die versteuert werden müssten, sondern sie zahlen ihren Aktionären Reserven aus Kapitaleinlagen zurück, steuerfrei.
Das sind substanzielle Mindereinnahmen für Bund und für die Kantone.
1,2 Milliarden waren es im letzten Jahr, mit über einer halben Milliarde Steuerausfälle rechnet man für dieses und die künftigen Jahre. Und es komme noch viel schlimmer, befürchtet Anita Fetz von der SP.
Es zeichnet sich bereits ab, dass es für Firmeninhaber ein neues Steueroptimierungsvehikel wird, dass man sich nämlich klar einen sehr kleinen Lohn auszahlt und dafür eine sehr viel höhere Dividende. Das eine muss man versteuern, das andere ist steuerfrei. Und ich kann Ihnen sagen, in der heutigen Zeit sind solche unausbalancierten Verhältnisse Gift für den sozialen Zusammenhalt.
Diesen Befürchtungen mochte auch die heutige Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf nicht widersprechen. Sie und der Bundesrat seien gerne bereit, die Steuerausfälle aus der Unternehmenssteuerreform 2 zu korrigieren, wie das die Ständerätliche Wirtschaftskommission verlangt. Doch stellt sie nüchtern fest:
Es ist eine schwierige Aufgabe, die Sie dem Bundesrat da geben.
Denn am Prinzip der Unternehmenssteuerreform, dem sogenannten Kapitaleinlageprinzip, soll nicht gerüttelt werden. Weshalb Wittmer-Schlumpf folgert:
Hier braucht es etwas Kreativität, hier müssen wir in Varianten denken.
Die Finanzministerin sieht deren 3, die sie nun genauer prüfen und anschließend der Politik vorlegen möchte. 2 davon wollen an der bestehenden gesetzlichen Grundlage der Unternehmenssteuerreform herumflicken. So könnten zum Beispiel die neuen Möglichkeiten für Firmen, steuerfrei Kapitaleinlagen zurückzuzahlen, wieder eingeschränkt werden, was automatisch zu geringeren Steuerausfällen führen würde. Oder aber man kompensiert die Ausfälle bei der nächsten Reform, der anstehenden Unternehmenssteuerreform 3. Zum Beispiel, indem man die Gewinnsteuern für Unternehmen dort weniger senkt, als dies die Unternehmen und die Kantone wünschen. Auch so würden Ausfälle quasi indirekt kompensiert. Alle 3 Varianten tragen erst Grundzüge. Und welche der Varianten die Finanzministerin am liebsten hätte, das war heute nicht herauszuhören. Einig waren sich jedoch Ständerat und Bundesrat. Nur wenn der Klumpfuß der letzten Unternehmenssteuerreform 2 beseitigt ist, hat eine neue Reform überhaupt Chancen, jemals vom Volk angenommen zu werden.
Und wir bleiben im Bundeshaus. Morgen Mittwoch wird Ueli Maurer zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Mit diesem Amt verbunden sind normalerweise auch viele Auftritte im Ausland. Bei Maurer wird dies anders sein. Nicht etwa, weil er nicht gerne ins Ausland reisen würde, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern weil dahinter eine Absprache steckt mit Außenminister Burkhalter. Warum Burkhalter nächstes Jahr besonders viele Auslandskontakte knüpfen will und Maurer mir daheim bleibt, aus dem Bundeshaus Philipp Burkhalter.
Dass Ueli Maurer ein Bundespräsident sein möchte, der sich auf Auftritte im Inland konzentriert, das hat er in Interviews durchblicken lassen. Bisher nicht gesagt hat der SVP-Bundesrat, dass er damit bewusst Außenminister Didier Burkhalter die Möglichkeit geben möchte, im nächsten Jahr zusätzliche Termine im Ausland wahrzunehmen. Denn FDP-Kollege Burkhalter ist im nächsten Jahr Vizepräsident und 2014 Bundespräsident. Diese Konstellation habe die Gelegenheit geboten für eine Absprache mit Didier Burkhalter, sagt Bundesrat Ueli Maurer.
Wir haben das miteinander besprochen und das hängt natürlich mit dem Vizepräsidium zusammen. Nächstes Jahr Vizepräsident, dann Präsident. Das gibt eine gewisse Kontinuität überall dort, wo die Schweiz darauf angewiesen ist.
Außenminister Didier Burkhalter seinerseits bestätigt die Absprache mit Kollege Maurer.
Da haben wir mit Herrn Maurer diskutiert, wie wir am besten während dem Präsidialjahr mit den Außenthemen arbeiten können.
Die beiden Bundesräte haben untereinander abgemacht, dass sich Bundespräsident Maurer mit Auslandauftritten im nächsten Jahr zurückhält, damit Außenminister Burkhalter 2 Jahre Zeit erhält, seine Auslandbeziehungen zu pflegen.
Wir leiden ja etwas unter dem Nachteil, dass wir jedes Jahr das Präsidium wechseln,
sagt Bundesrat Maurer. Und deshalb ist er als Bundespräsident bereit, seinem Kollegen Burkhalter Auslandreisen zu überlassen, wo dies Sinn macht.
In einem Jahr kann man weder die Schweiz noch die Welt verändern. Und damit geht es ganz pragmatisch darum, die Aufgaben so zu gliedern, wie sie der Schweiz den höchstmöglichen Nutzen bringen. Und wenn wir in den Außenbeziehungen etwas Kontinuität erzielen können, dann macht das Sinn.
Außenminister Burkhalter freut sich über die zusätzlichen Gelegenheiten für Auslandkontakte, vor allem auch in Bezug auf den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, den die Schweiz 2014 übernehmen wird.
Das ist gut, wenn ich schon 2013 einige Termine mehr haben kann als Vizepräsident für die Vorbereitung des Präsidialjahrs und der Organisation Sicherheit und Kooperation für Europa. Das ist ein Beispiel.
Ueli Maurer ist allerdings klar, dass er im nächsten Jahr nicht ganz auf Auslandreisen verzichten kann.
Wenn es den Präsidenten braucht, dann werde ich selbstverständlich gerne entsprechend reisen und mich präsentieren und die Schweiz vertreten.
Wichtig sei letztlich, dass man von Fall zu Fall entscheide, wer für eine Auslandreise der richtige Mann sei, betont der künftige Bundespräsident.
Ich glaube, es gilt immer darum, abzuwägen, wo ist der Nutzen für die Schweiz am größten und nicht der Nutzen für den Maurer oder den Burkhalter. Die Interessen der Schweiz stehen im Vordergrund.
Sie hören Rendezvous. Es ist 12:01 Uhr. Es sei der Tag der letzten Warnung an Präsident Mursi, das sagt Ägyptens Opposition und ruft zu zivilem Ungehorsam und zu Protestkundgebungen auf. Schon Ende nächster Woche soll das Volk dem Verfassungsentwurf zustimmen, jenem Entwurf, den eine mehrheitlich islamistische Versammlung ausgearbeitet hat. Dagegen will die Opposition heute in der Hauptstadt Kairo nochmals lautstark demonstrieren. Die Bevölkerung allerdings ist gespalten. Philipp Scholkmann mit Eindrücken aus Kairo.
Nieder mit Mursis Verfassungsdekreten steht in großen Lettern über der Zeltstadt auf dem Tahrir-Platz. Der Platz füllt sich schon langsam für den Protest am Nachmittag. Normalerweise sind die Demokratieaktivisten zerstritten. Neuerdings haben sie eine gemeinsame Botschaft. Der Präsident handelt selbstherrlich und seine Verfassung ist islamistisch und muss um jeden Preis verhindert werden. Auf der anderen Nilseite rüsten sich Ramis und seine 3 Freunde aus dem Gymnasium am Misacha-Platz für den Protest. Sie sind enttäuscht von Mursi und wollen auf alle Fälle am Nachmittag mitgehen. Dass der Präsident einfach per Dekret die anderen Institutionen ausschalte und sich zum Alleinherrscher mache, das sei schon Grund genug für eine gewaltige Demonstration, sagt Ramis. Hettim aus der gleichen Schule hält den Protest auf dem Tahrir-Platz dagegen für völlig überzogen. Die Sonderrechte für Mursi würden ja hinfällig, sobald die neue Verfassung in Kraft trete. Außerdem brauche das Land nun vor allem eins, Stabilität. Und Mursi werde sie bringen, davon sei er überzeugt. Auf den Nilbrücken und entlang der westlichen Ausfallstraße stauen sich die Autos wie jeden Morgen. Am Isacherplatz sind alle Geschäfte offen, die Banken, der Getränkeladen und der kleine Supermarkt. Von Streik keine Spur. Nur am Kiosk fehlen ein paar unabhängige Zeitungen. Sie sind aus Protest gegen den Verfassungsentwurf heute nicht erschienen. Der zivile Ungehorsam werde erst in den nächsten Tagen noch richtig beginnen, heißt es nun bei der Opposition. Doch ist der Verfassungsentwurf tatsächlich islamistisch geprägt? Von den Pflichten der Frauen, auch zu Hause ist die Rede in dem Entwurf, von traditionellen Familienwerten, die hochgehalten werden sollen. Mustafa ist Koch in einem Hotel und findet gerade das besonders gut, dass Mursi die Tradition und die Religion betont. Beides sei Teil der ägyptischen Identität. Sein Kollege Aissa pflichtet bei. Kein Grund also für die beiden, sich heute dem Protestmarsch anzuschließen. Familie, Tradition, Religion, gewiss, das sei wichtig hier. Aber es gehöre nicht in eine moderne Verfassung, sagt hingegen die Journalistin Wafa. Und sie sieht durchaus das Risiko einer schleichenden Islamisierung in Ägypten. Andererseits wünschte sie sich auch etwas mehr Bereitschaft zum Kompromiss von den Tahrir-Aktivisten, sagt Wafat. Denn die Demokratie sei ausdrücklich garantiert, also könne man die Muslimbrüder, wenn sie zu machthungrig würden, auch wieder abwählen. Und eine Rückkehr zur Diktatur, das sei in diesem selbstbewusst gewordenen Land ohnehin nicht mehr zu machen. Doch die Aktivisten auf dem Tahrir befürchten genau das. Am Eingang zum Platz hat der Verkäufer mit den ägyptischen Fahnen seine Ware bereits ausgelegt. Und selbstbewusst steht auf einem großen Transparent: Ägypten für alle Ägypter. Dafür ist dieser Protest.
Für die Schweizer Sozialversicherungen wird's eng, und zwar ziemlich schnell. Viele Pensionskassen sind heute schon in Schwierigkeiten und die AV, die jetzt noch schwarze Zahlen schreibt, wird in 5 Jahren auf der Kippe stehen. Das zeigen neueste Berechnungen der Universität St. Gallen. Und das Fazit: Ohne zügige und beherzte Reformen fehlen in der Altersvorsorge bis im Jahr 2030 110 Milliarden Franken. Barbara Wittmer.
Zurzeit herrsche Ruhe vor dem Sturm, so umschreibt Martin Ehling vom Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen die aktuelle Situation bei den Sozialversicherungen.
Derzeit sind wir noch in einer relativ guten Lage, aber wenn man die Prognosen anschaut, ist sehr klar, dass erhebliche Probleme anstehen, sowohl in der AHV als auch in der beruflichen Vorsorge.
Die erste Säule der Sozialversicherungen, die AHV, hat in den letzten Jahren von den vielen Arbeitskräften profitiert, die in die Schweiz gekommen sind und mit ihren Beiträgen die Kasse füllten. Damit wird aber schon bald Schluss sein, denn erstens tritt jetzt die Generation der Babyboomer ins Rentenalter ein und zweitens löste die Einwanderung das Finanzierungsproblem nur vorübergehend. Entsprechend düster ist die Prognose des St. Galler Forschers. Ohne grundlegende Reformen klafft allein bei der AHV bis 2030 ein Defizit von mehr als 55 Milliarden Franken. Deshalb brauche es Reformen, lieber heute als morgen. Dabei stehen 3 Alternativen zur Auswahl. Erstens höhere Beiträge, zweitens tiefere Renten, drittens ein höheres Rentenalter.
Die Frage, welche dieser Maßnahmen ergriffen wird, ist eine politische Entscheidung. Die Renten zu kürzen ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist eine Kombination aus Beitragserhöhung und, ich denke, wir müssen darüber sprechen, länger zu arbeiten.
Schwierig präsentiert sich die Situation bereits heute bei der zweiten Säule der Sozialversicherungen, bei den Pensionskassen. Aktuell erhalten Pensionierte im Durchschnitt 40.000 Franken zu viel Rente ausbezahlt. Denn die Pensionskassen rechnen mit einer zu tiefen Lebenserwartung. Zudem ist der Umwandlungssatz zu hoch angesetzt. Statt 6,9% wie heute würde der versicherungsmathematisch richtige Wert noch 5,8% betragen, so Martin Ehling von der Universität St. Gallen.
Welcher Wert am Ende des Tages der richtige ist, ist auch eine politische Frage. Wichtig ist aber, dass wir uns in die Richtung 5,8 bewegen, weil wir ansonsten systematische Defizite zulasten der Jungen produzieren.
dass der Bundesrat kürzlich einen ganzen Strauß von Reformvorschlägen präsentiert hat, mit denen er die Altersvorsorge sichern will, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es brauche noch beherztere Reformen, damit den Sozialversicherungen bis 2030 nicht 100 Milliarden und mehr fehlten.
Ja, man vergisst es leicht, aber als die Schweiz vor 20 Jahren Nein sagte zum EWR-Beitritt, da beschäftigte das nicht nur Schweizerinnen und Schweizer, sondern auch manche Europäer. Etwa Martin Schulz. Er war damals Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Würselen. Heute ist er Präsident des EU-Parlaments, also einer Institution, die inzwischen auch für die Schweiz von großer Bedeutung ist. Denn egal, welche Abkommen die Schweiz mit der EU noch schließen wird, neu muss auch das EU-Parlament diese Abkommen akzeptieren. EU-Korrespondent Urs Bruderer hat Martin Schulz in Brüssel getroffen und ihn gefragt, ob er sich an den 6. Dezember 92 erinnern könne.
An die Ablehnung des Beitritts zum europäischen Wirtschaftsraum durch die Schweizer Bevölkerung, daran kann ich mich gut erinnern, weil ich ziemlich schockiert war.
Schockiert, warum?
Ich will hier bekennen, ich hatte das eigentlich damals so verstanden, der EWR ist der erste Schritt hin dann irgendwann zur Vollmitgliedschaft, die ja immer umstritten war, aber da gab es aus meiner Sicht eine gewisse Logik, dass irgendwann über eben diese ökonomische Verflechtung auch die politische Integration erfolgen würde. Aber okay, das ist dann anders gekommen.
Wenn Sie damals schockiert waren, dann müssten Sie es heute noch viel mehr sein. Damals war das Ergebnis ziemlich knapp. Wenn man die Leute heute fragt in der Schweiz, sagen noch viel mehr Leute, das war ein weiser Entscheid. Der bilaterale Weg, so nennen wir das Verhältnis zur EU, ist der richtige Weg für uns.
Das EU-Bashing ist ja nicht nur in der Schweiz modern, das ist überall modern, und diese Sündenbock-Debatte, die wir in der EU haben, reflektiert sich in der Schweiz ein bisschen in diesem Wir gegen den Rest der Welt, diese Selbstwahrnehmung. Sie haben sicher recht, die Stimmung ist heute schlechter, als es damals der Fall war. Ob das vernünftig ist, das lasse ich mal dahingestellt.
Sie lassen es jetzt dahingestellt, es ist bekannt, die EU macht Druck auf die Schweiz, die möchte dieses Verhältnis zur Schweiz auf eine andere Grundlage stellen. Warum eigentlich? Wo drückt der Schuh genau?
Sehen Sie, am Ende wäre, wenn man mal die lange Liste nimmt, 120 bilateralen Abkommen, die Schweiz eigentlich ein volles Mitglied der Europäischen Union, ohne ein volles Mitglied der Europäischen Union zu sein. Und Vollmitglieder, die aber keine Beiträge zahlen, das geht nicht. Im Übrigen, es gibt auch spalterische Tendenzen im Inneren der Europäischen Union. Wenn wir diese Rosinenpickerei zulassen, dass also ein Land wie die Schweiz sagt, wir machen überall da mit, wo es uns gefällt, und überall da, wo es uns nicht gefällt, da blockieren wir. Dann kommen irgendwann auch Staaten der EU selbst, die sagen, genau so könnten wir uns ja auch aufstellen, und das geht nicht.
Der Rosinenpickerei-Vorwurf, den hört man oft, aber das sind ja Verträge, die werden ausgehandelt. Auch die EU vertritt bei den Verhandlungen ihre Interessen. Und aus Schweizer Sicht hat man den Eindruck, wir öffnen ja auch unseren Markt. Und in der Schweiz gibt es diese Debatte darüber, dass wir jetzt schon eigentlich zu viele EU-Bürger bei uns im Land haben. Also es sieht von der Schweiz aus nicht so aus, als ob das ein einseitiges Nehmen wäre.
Die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung von EU-Bürgern in die Schweiz hat, das sind Feststellungen der Schweizer Bundesregierung, zu Wirtschaftswachstum in der Schweiz geführt, damit auch zu Arbeitsplätzen für Schweizer Bürger, zu Kapitalzufluss in die Schweiz. Von daher ist das ein Punkt, wo es in der Schweiz eine hoch aufgeladene ideologische Debatte wegen Überfremdung gegeben hat. Die Realität aber so ist, dass offensichtlich die Zuwanderung der Schweiz genutzt hat.
Ihrer Meinung nach gehört die Schweiz in die EU, aber das wird auf absehbare Zeit nicht geschehen. Wofür die EU sich jetzt einsetzt, ist, dass die Schweiz etwas EWR-ähnliches wenigstens akzeptiert. Aber auch hier sagt man in der Schweiz, warum eigentlich?
Die Situation ist doch so, dass wir es heute nicht mehr mit dem Wettbewerb nationaler Volkswirtschaften zu tun haben. Dieses Märchen wird in der Schweiz häufig noch erzählt. Die Realität ist, wenn ich das mal als Deutscher sagen darf, im Verhältnis zu China mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern oder Indien mit 1,1 Milliarden Einwohnern ist Deutschland ein kleines Land. Nehmen Sie Südostasien, die sogenannten ASEAN-Staaten, die sich gerade zu einem Wirtschaftsraum zusammenschließen mit 500 Millionen Menschen unter Führung von Indonesien. Die führen über unsere gemeinsame Währung ein. Nehmen Sie Japan, nehmen Sie Vereinigte Staaten von Amerika. Es ist den Schweizerinnen und Schweizern unbenommen, darüber nachzudenken, ob sie angesichts dieser Entwicklungen im 21. Jahrhundert alleine klarkommen. Ich weiß, dass es Politiker gibt, die aus der Schweiz erzählen. Na bitte, dann nur voran. Umgekehrt gibt es das Angebot der Europäischen Union zu sagen, auch die Schweiz sollte sich mit uns zusammenschließen, weil sie auf Dauer alleine, übrigens auch als Finanzplatz, nicht wird überleben können.
Wenn ich hier im EU-Parlament unterwegs bin und mit Parlamentariern spreche, erstaunt es mich, dass ich immer wieder mal einen antreffe, der sagt, es ist gut, dass die Schweiz nicht dabei ist. Ihr seid der Stachel bei uns im Fleisch. Das tut zwar manchmal weh, aber das spornt uns auch an, besser zu werden. Können Sie diese Leute verstehen?
Nein, die Schweiz ist ein sehr europäisches Land. Und wenn man Europa nicht auf ausschließlich ökonomische Funktionalität reduziert, sondern mit Europa eine Idee von Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität und langfristiger Überlebensfähigkeit in einem interkontinentalen Wettbewerb begreift, bei dem es am Ende auch darum geht, dass ökonomisch aufsteigende Regionen dieser Welt solche Länder sind, die das Internet abschalten, wenn es der Regierung nicht passt. Denen gegenüber haben wir ein Modell zu verteidigen, zum Beispiel das basisdemokratische Modell der Schweiz. Klar, es gibt Leute, die erzählen, den Schweizerinnen und Schweizern schaffen wir alleine. Meine These ist, schaffen wir auf Dauer nicht alleine. Und deshalb l'Union fait la force.
Das war Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments. Eine längere Version dieses Gesprächs finden Sie ab 14:30 im Internet unter rendezvous.drs.ch, wie alle Beiträge der Sendung inklusive Tagesgespräch. Apropos heute im Tagesgespräch, Max Ackermann. Nach 6 Jahren in San Francisco kehrt unser Mann in den USA heim in die Schweiz. Und er hat viel zu erzählen von seiner Zeit innerhalb dem großen Teich. Gleich nach Daniel Hofer mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Der Nationalrat will in seiner Mehrheit nicht, dass der Bundesrat vom Volk gewählt wird. Er hat deshalb die Volksinitiative der SVP abgelehnt, die eine Volkswahl anstrebt. Die Schweiz und die USA haben sich bei der Umsetzung des US-Steuergesetzes FATCA grundsätzlich geeinigt. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf zeigte sich erfreut. Der Ständerat will die Steuerausfälle kompensieren, die durch die sogenannte Unternehmenssteuerreform 2 entstanden sind. Er hat den Bundesrat beauftragt, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.